Digitales Employer Branding und Recruiting. Mit Michael Lorenz und Frank Nientiet.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitales Employer Branding und Recruiting. Frank, da sind wir wieder. Du siehst gut erholt aus.
Ja, danke. Ich komme gerade aus dem Urlaub und heute freuen wir uns, einen ganz besonderen Gast bei uns zu haben.
Mal wieder.
Also bisher haben wir nur besondere Gäste und das bleibt hoffentlich auch so. Genau, den Tobias Joost haben wir heute dabei.
Ja, auch bekannt als Karriereguru. Ich habe es eben bei mir im Team auch nochmal gefragt, wer kennt Tobias Joost? Ja, waren auch ein paar dabei. Aber als ich dann Karriereguru gesagt habe, ach so, ja, dem folge ich auch. Und genau der ist heute zu Gast. Tobias, ganz lieben Dank, herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit nimmst, Mensch.
Ja, danke euch beiden für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Genau, es soll ja gehen um Influencer-Marketing, Einbindung von externen Influencern. Was zeichnet die aus? Ne? Eine hohe Reichweite. Im B2B muss das gar nicht auch immer die Hunderttausende sein, auch wenn das ja bei dir durchaus der Fall ist. Eine Glaubwürdigkeit und Vertrauen, sehr viel Mehrwert über die Kanäle. Das finde ich ist ja bei dir auch extrem gegeben. Letztendlich geht es ja darum, eine positive Beeinflussung der Zielgruppen zu schaffen. Darum soll es heute gehen. Darum ging es auch schon in unserem Buch. Denn da möchte ich auch nochmal den Herrn Knieling würdigen vom Bundesarbeitgeberverband für Chemie für die gute Zusammenarbeit im Buch, der heute verhindert ist, den wir aber hoffentlich in diesem Podcast noch mit reinbekommen. Darum soll es unter anderem auch heute gehen, aber wir steigen erstmal mit dir, Tobias, jetzt rein in unseren Podcast mit unseren typischen 5 Fragen. Geboren und aufgewachsen bin ich in
der Nähe von München.
Ich habe eine Ausbildung oder Studium als
ein Studium als Betriebswirt.
Meine Begeisterung für Employer Branding wurde geweckt durch?
Das ist eine gute Frage. Also schon Weilchen her. Also ehrlicherweise in meinem ersten Praktikum tatsächlich, da gab es mal so einen Gesundheitstag von der Krankenkasse. Und ich dachte mir nur, das war so eine Themaverfehlung und so am Ziel vorbei, dass ich dachte, das muss irgendwie anders gehen. Also man muss sich als Arbeitgeber in irgendeiner Art und Weise anders positionieren. Und das war sicherlich, das müsste so 2009 gewesen sein, der erste Kontaktpunkt zu Employer Branding, was so ein bisschen Feuer entfacht hat.
An dem, was du heute tust, fasziniert mich am meisten.
Dass ich die Person sein darf, die mir in meiner beruflichen Orientierung immer gefehlt hat.
Und mein Lieblingspodcast ist?
Eurer. Und auf Nummer 2 Lanz und Precht. Höre ich ganz gerne. Nicht, weil ich mit den beiden immer d'accord bin, aber einfach, wie sie Themen behandeln, wie sie darüber nachdenken und sich Antworten erschließen, finde ich sehr inspirierend.
Ja, ich auch voll mit.
Ich glaube, du auch. Den kenne ich auch.
Ja.
Genau. Und den kann man sich auch ganz gut anhören und eben auch ganz gut abgrenzen zu seiner eigenen Meinung dann auch nochmal. Auf jeden Fall ist der sehr fundiert. Und vielen Dank, dass du unseren Podcast auch schon magst. Genau. Ja, Tobias, wir freuen uns wirklich sehr, dass du dabei bist. Und Michael hat es ja schon gesagt, unter Karriereguru bist du noch viel bekannter und sogar sehr bekannt. Ne? Du bist Gründer auch verschiedener Startups, hast eine starke Präsenz auf den Plattformen wie TikTok, Instagram, LinkedIn und über 1,3 Millionen Follower, das kann man sich kaum vorstellen, wenn man so in unseren Follower-Regionen hier unterwegs ist, ist das eine absolut unerreichbare Zahl. Und 12 Millionen Video-Views pro Monat habe ich auch gefunden, die von dir veröffentlicht werden oder wo deine Videos eben in dieser Anzahl angeschaut werden. Insofern bist du ja auch eine führende Stimme in Deutschland in Sachen Karriere und das finden wir schon extrem beeindruckend. Und wir haben aber auch irgendwie mitbekommen, dass du mal erwähnt hast, dass du gar nicht immer so selbstbewusst warst. Also gehört ja eine Menge Selbstbewusstsein dazu, so präsent zu sein, Videos zu drehen, vor der Kamera zu stehen, andere zu beraten. Wie war denn eigentlich dein Weg dorthin? Wie bist du zum Karriereguru geworden?
Du hast es richtig erkannt. Ich bin auch heute noch, und damit gehe ich total offen um, auch gegenüber meiner Community, eher eigentlich so ein introvertierter Mensch. Am einfachsten lässt es sich wahrscheinlich darin beschreiben, dass die Zeit, die ich alleine mit mir verbringe, mir mehr Energie gibt, als wenn ich Zeit mit anderen Menschen verbringe. Das trifft, glaube ich, auf jede introvertierte Person ganz gut zu. Aber ich habe auch gleichzeitig so ein Karriere-Ich, also so eine Rolle, die ich ganz gut einnehmen kann und wo ich mich auch immer darauf freue, diese Rolle einzunehmen, aus mir rauszugehen, um mich weiterzuentwickeln. Und deswegen ist dieses Alter Ego Karriereguru auch jedes Mal aufs Neue irgendwie ja so ein schöner Zufluchtsort, wo ich aber auch weiß, da kann ich wieder raus. Was aber nicht bedeutet, dass ich jetzt maximal unauthentisch bin in dieser Position. Im Gegenteil, ich bin einfach nur die gleiche Person, nur mit ein bisschen mehr Redebedarf, mehr Mimik, mehr Gestik. Also wer meine Videos kennt, der weiß, ich versuche da auf jeder Ebene immer mein Bestes zu geben. Und wie ich da reingerutscht bin, muss so 2013, hat eigentlich alles begonnen. Das muss so um die Zeit gewesen sein, da hatte ich nach dem Studium meine erste Firma gegründet. Und zwar war ich damals einer der Ersten, die den Obstkorb in Büros salonfähig gemacht haben. Also mit meiner ersten Firma Frugi haben wir einen Obstlieferservice für Büros gegründet und sind dort auch mittlerweile immer noch aktiv. Also es sind mittlerweile in 5 Städten in Deutschland. Allerdings war ich auch einer der Ersten, der dann erkannt hat, dass der Obstkorb eher eine Lachnummer, zumindest in der Talentakquise geworden ist. Ja, in der Mitarbeiterbindung, da ist immer noch gut aufgehoben, aber in der Talentakquise, da hat er eigentlich nichts mehr verloren, sondern mir ist aufgefallen, es geht um Geschichten, es geht um Storytelling und echte Menschen. Und das war für mich der Grund, eben diesen Schritt vor die Kamera zu wagen und Karriere endlich mal ein Gesicht zu geben. Das ist mir ganz gut gelungen. Mittlerweile sind es tatsächlich schon ein paar Follower mehr. Also wir sind jetzt 1,4 Millionen Menschen. Also es ist jeden Monat deutlich mehr dazu. Und es scheint uns ganz gut zu gelingen, diese Sprache der Menschen, und das sind nicht nur junge Menschen, also auch der mittleren Alters oder der älteren Generation wirklich gut zu treffen und Karriere damit einfach so eine positivere Konnotation zu geben. Ja, Menschen aufzuzeigen, dass Arbeit nicht nur Mittel zum Zweck oder Schmerzensgeld am Ende des Monats sein soll, sondern mehr. Ja, dass man gerne in der Früh aufsteht, dass man Dinge bewegen kann. Und das treibt auch mich an. Und so fühle ich mich echt wohl in dieser Rolle.
Vielleicht hast du gerade schon beantwortet oder auch eingangs beantwortet. Ich hatte mich noch so gefragt, wie kamst du auf die Idee, vor allen Dingen junge Menschen anzusprechen. Also es war wahrscheinlich der Punkt, was du eben gesagt hast, die Rolle oder die Funktion inzwischen einzunehmen, die dir damals gefehlt hat. Oder gab es noch weitere Aspekte?
Ich habe ehrlicherweise in meiner beruflichen Laufbahn sehr viele Menschen kennengelernt, die total unzufrieden waren mit ihrem Beruf. Aber auch im privaten Umfeld. Ja, Freunde von mir, die sich jeden Tag ausgekotzt haben über die Arbeit. Aber irgendwie ist nichts passiert. Niemand hat was geändert. Und ich konnte das nie nachvollziehen, weil immer dann, wenn ich mich unwohl gefühlt habe, beruflich, habe ich eine Entscheidung getroffen. Und ich dachte ganz lange, ich habe wahrscheinlich eine Fähigkeit, die andere Menschen nicht haben. Aber irgendwann ist mir bewusst geworden, dass wir nie gelernt haben, uns selbst die richtigen Fragen zu stellen und uns beruflich ordentlich zu orientieren. Und das fängt eben schon in der Schule an. Und dann habe ich so ein bisschen reflektiert über meine eigene berufliche Orientierung und bin tatsächlich zu der Wurzel des Problems gelangt, nämlich, dass wir einfach nicht die richtigen Fragen gestellt bekommen, dass wir planlos die Schule verlassen. Und da wollte ich ansetzen. Das heißt, Karriereguru hat auch sehr in einer sehr jungen Zielgruppe angefangen, in dieser Orientierungsphase. Und ist mittlerweile aber wirklich von Orientierung bis Jobwechsel, bis Beförderung und Aufstieg. Also wir machen Content mittlerweile für jedermann, also Arbeitnehmer in jedem Alters. Aber in der jungen Zielgruppe hat es angefangen und wahrscheinlich auch noch den größten Effekt.
Gibt es da Themen, die du besonders gerne behandelst? Also wenn du weißt, morgen drehe ich wieder zum Thema XY, stehst du noch ein bisschen lieber auf?
Tatsächlich ist Kommunikation und Rhetorik so ein Thema, wo ich unheimlich aufgehe, weil ich da niemals auslerne. Selbst so eine Schwierigkeit von mir gewesen, ja, in der Schule, wenn ich Referate halten musste, auch heute noch, wenn ich Vorträge gebe oder mich nur in kleiner Runde vorstellen muss, dann werde ich super nervös, ja, bin kurz vor so einem Blackout, mir fehlen die Worte. Und da muss ich sehr, sehr stark und viel an mir arbeiten, um das in den Griff zu bekommen und mit der richtigen Kommunikationstechnik einem größeren Wortschatz, den man sich aufbaut, über Mimik und Gestik, über Fragen, die man dem Publikum oder wem auch immer stellt, kriegt man das ganz gut in den Griff. Und ich weiß von meiner Community, mich erreichen ja jeden Tag ungefähr 500 bis 1000 Kommentare, 200 private Nachrichten, dass viele ein ähnliches Problem haben. Sie können nicht aus sich rausgehen und die Ursache für das Problem ist, dass sie sich im Zweifel gar nicht richtig artikulieren können, sich selbst nicht die richtigen Fragen stellen können. Lanz und Precht, oder Precht hatte mal gesagt in seinem Podcast, ist mir echt hängen geblieben, wenn wir nicht über gewisse Wörter in unserem Wortschatz verfügen, können wir uns selbst gar nicht die richtigen Fragen stellen, können wir gewisse Dinge gar nicht denken. Und das fand ich total spannend. Und deshalb hat mich das irgendwie noch mal umso mehr befähigt, in der Richtung auch selbst mehr dazu zu lernen und dieses Wissen aber weiterzugeben.
Ziemlich stark.
Ja, sehr spannend und erinnert mich so ein bisschen an meine eigene Geschichte. Ich war auch, glaube ich, der schüchternste Schüler, den man sich so vorstellen kann, mit den schlechtesten mündlichen Noten. Und habe aber erkannt, dass man beruflich durchaus auch mal kommunizieren sollte oder auch muss. Und habe auch permanent daran gearbeitet, mich da weiterzuentwickeln. Und glaube auch, wenn man mir irgendwie gesagt hätte, noch mit 25, du hältst mal Vorträge oder bist mal Podcast-Moderator oder sowas, dann hätte ich gesagt, ja, vergiss es. Also ich beschäftige mich auch lieber mit mir selbst, als vor anderen irgendwas zu erzählen. Aber als Ermutigung mit eigener Erfahrung kann ich dann auch sagen, am Ende ist es auch eine Menge an Übung, ausprobieren, mutig sein, positive Erfahrungen sammeln. Und natürlich geht nicht immer alles gut, aber man wächst damit auch. Jetzt hattest du ja schon beschrieben, dass die primäre Zielgruppe sind eher jüngere Arbeitnehmer, aber nicht nur inzwischen, sondern eben auch Berufserfahrene, die vielleicht mal wechseln wollen, die unzufrieden sind. Aber ich glaube, deine primären Auftraggeber sind ja die Unternehmen, die dich beauftragen, ne? Und welche Vorteile versprechen sich denn Unternehmen in der Zusammenarbeit mit dir?
Ja, da gibt es viele Antworten auf die Frage. Ich versuche das mal in Stichpunkten zu erläutern. Also der offensichtlichste Grund ist, ich habe all diejenigen, die Firmen gerne hätten. Ja, viele Firmen leiden unter mangelnder Sichtbarkeit und ich bin die Sichtbarkeit für diese Unternehmen. So, das ist Thema 1. Ich schaffe also den Zugang zu Menschen, der sonst unerreichbar ist. Die zweite Art ist, ein Unternehmen, das bereits Sichtbarkeit hat, aber schlechte Qualität in den Bewerbungen. Mir folgen in der Regel Menschen, die Lust haben, sich zu verändern, die ambitioniert sind, die arbeiten wollen und nicht diejenigen, die keinen Bock auf Arbeit haben. Das heißt, es ist eine treffsichere Ansprache möglich. Ebenfalls ganz wichtig. Und ein dritter Punkt vielleicht noch, Social Media wird von vielen Firmen als sinnhaft erkannt. Also viele sagen, okay, wir müssen auf TikTok eigentlich sein, wir müssen auf Instagram sein, aber es gibt intern Regulatorien, ja, oder viele Leute, die da mitsprechen und sagen, nee, TikTok ist erstmal nicht Datenschutz, China und so weiter. Und dann darf man das nicht machen. Aber über Dritte wie mich ist es dann wiederum möglich und das hilft oftmals durch dann die entsprechende Performance, die ich auch liefere auf den Kampagnen, intern die eigenen Stakeholder davon zu überzeugen, doch eine eigene Präsenz zu wagen. Und das sind jetzt mal so die Hauptgründe, warum Firmen dann wirklich auch mit mir zusammenarbeiten möchten.
Okay. Und welche Herausforderungen gibt es dann so für dich dabei? Ich meine, du agierst ja dann im Sinne des Unternehmens, ne? Ist ja ein Auftrag, ist ja, kann man so klar benennen, ist ja ein Auftrag. Was siehst du da so als mögliche Themen oder was erlebst du da? Ne? Weil wenn wir das jetzt auf das Thema der Folge beziehen, so externe Influencer, Unternehmen, die möglicherweise jemanden da beauftragen, jetzt mal aus deiner Sicht geschildert, was sind da so die Themen, Herausforderungen, an was kann sowas scheitern oder an was sind vielleicht auch Erfolgsfaktoren, an was kann es auch richtig gut gelingen?
Also was ich nicht mache, ist, dass ich in einem Video über einen Arbeitgeber erzähle, wie cool hier die Arbeitskultur ist, wie cool die Teams hier funktionieren, weil das kann ich gar nicht beurteilen als Externer. Meine Aufgabe ist es eher, die Geschichte eines Unternehmens auf eine Art und Weise zu erzählen, wie sie es selbst nicht können oder dürfen. Das heißt, auf den Zahn zu fühlen, was der Impact ist, den man in dieser Firma hat. Ja, also dieses berühmte, warum stehe ich denn in der Früh auf, um bei Firma XY zu arbeiten? Denn das ist am Ende des Tages auch die Botschaft, die bei den jüngeren Menschen am aufmerksamkeitsstärksten ist. Also diese, wie sagt man häufig, diese kurze Aufmerksamkeitsspanne, die ja eigentlich nur ein höherer Anspruch an den Content ist, der geliefert werden muss, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, ist meine Aufgabe, Unternehmen eben maximal viel von dieser Aufmerksamkeitsspanne zu geben. Das ist die größte Herausforderung. Also wie schaffe ich es, trotz gewisser Regulatorien von Firmen und gewissen Dingen, die ich nicht erwähnen darf oder erwähnen muss, Content zu kreieren, der zwischen den Abermillionen von Content Pieces halt irgendwie raussticht und Aufmerksamkeit bekommt. Das ist nicht immer ganz leicht, aber gelingt mir in den meisten Fällen. Und mittlerweile, nach über 150 Kooperationen, gibt es auch einfach schon ganz bestimmte Formate, wo ich weiß, die werden funktionieren.
Ja, ich hätte mal, weiß gar nicht, ob wir den Namen jetzt sagen wollen und herausheben wollen, aber sonst sagen wir einfach mal einer Bank. Ein Beispiel einer Bank, mit der du zusammengearbeitet hast. Da fand ich es auch ganz charmant gemacht, ehrlich gesagt. Du warst da, hast da Einblicke gegeben, so wie die das vielleicht, wie du sagst, aus einer Innensicht vielleicht sonst gar nicht machen würden. Und soweit ich weiß, wurde im Video der Name gar nicht erwähnt und ich glaube auch in der Caption nicht, sondern es wurde quasi gefragt, ja, welches Unternehmen könnte das sein? Ne, das war es, so fand ich charmant gemacht. Und gleichzeitig, und das ist für mich dann auch so ein Erfolgsfaktor ja in so einer Zusammenarbeit und für dich ja auch wichtig, immer authentisch halt zu bleiben. Ne? Also sich ja mit einer Zusammenarbeit, die nicht eine Tür zu machen, die man vielleicht gar nicht zumachen müsste. Also das finde ich jetzt auch aus einer Unternehmenssicht betrachtet, ne? Wenn ich überlege oder evaluiere, mit welchem Influencer arbeite ich zusammen, muss ja auch immer gucken, okay, wer steht jetzt für was, wer hat welche Zusammenarbeiten schon gemacht und passt der wirklich richtig gut zu mir? Ne? Das ist ja dann das Entscheidende aus einer Unternehmenssicht, ne? Das ist auch, um das Bild nochmal komplett zu machen. Ne?
Ja, definitiv. Also Thema Authentizität, das sieht man immer wieder in meinen Formaten. Ich gehe gar nicht so sehr auf Hochglanz-Darstellung, sondern wir haben in letzter Zeit viel so inszenierte Straßenumfragen umgesetzt, die sehr, sehr gut ankommen. Und da haben wir mittlerweile Mittel und Wege gefunden, wie wir wirklich die Aufmerksamkeit der Zuschauer garantiert bekommen können.
Ja, sehr gut. Wenn sich jetzt Unternehmen dafür interessieren, mit Corporate Influencern zusammenzuarbeiten, wir selbst sind dazu ja auch gerade im Austausch und kann ich vielleicht auch sagen für uns, dass wir ausführlich geprüft haben, ob wir in der Böllhoff-Gruppe TikTok auch selbst mal ausprobieren wollen und machen das zunächst erstmal auch nicht, weil wir das, wenn dann gerne mit Auszubildenden auch machen würden und die machen bei uns eben schon, betreiben den Instagram-Kanal und einen Podcast-Kanal und wir haben jetzt sozusagen keine Freiwilligen auch gefunden und müssten ja auch erstmal Reichweite aufbauen, wie du das beschrieben hast, die du ja schon mitbringst. Und das hat mich in unserem Gespräch sehr beeindruckt, dass du eine unglaubliche Reichweite eben auch hast und tatsächlich Themen spielen kannst, wie du es beschrieben hast, wo wir uns vielleicht ein bisschen schwer tun würden, gerade mit TikTok eben. Weil du die eben auch für uns sozusagen in der dritten Person darstellen könntest. Also das hat natürlich große Vorteile. Welche Aspekte sollten denn Unternehmen beachten, wenn sie mit Corporate Influencern zusammenarbeiten? Du bist ja einer und vielleicht auch einer der bekanntesten in Deutschland, aber da gibt es natürlich auch noch andere, die man einsetzen könnte für andere Themen, außerhalb jetzt vielleicht auch von Ausbildung, Karriere und so weiter. Was Im wären da die wichtigsten Aspekte?
Nicht, im HR-Bereich fällt mir aber kein anderer ein.
Jetzt nicht im HR-Bereich, aber vielleicht im Bereich des Marketings, der Kundenorientierung.
Nur Spaß.
Da sieht man ja eigentlich noch viel häufiger Influencer oder
Testimonials. Gerade wenn
es B2C. Ja, das stimmt. Also was sollte man beachten in der Kommunikation oder in der Zusammenarbeit? Also ich kann jetzt natürlich vor allem aus der Perspektive des Influencers sprechen. Und je mehr Freiheiten ich bekomme, also kreativen Freiraum, desto besser wird das Ergebnis. Also mit jeder Iteration auf dem Skript, das man für ein Video schreibt, wo wo der Kunde nochmal sagt, und das müssen wir anders und das dürfen wir nicht, wird das Ergebnis am Ende auch schlechter. Da bin ich immer ganz transparent und sage, das wird jetzt diesen Effekt haben. Das nehmen die meisten dann so hin, weil sie intern einfach diese gewisse Compliance haben. Aber je mehr Freiraum man bekommt, desto mehr Spaß hat der Influencer natürlich dabei und desto besser wird das Ergebnis. Das ist das Allerwichtigste. Da treffen einfach zwei Welten aufeinander, wenn wir jetzt von größeren Unternehmen ausgehen, die einfach gewisse Prozesse und Freigabeschleifen gewohnt sind und den Influencer, der vor allem kreativ ist und Lust hat, loszulegen, sich da aufeinander einzulassen. Da kommt mir tatsächlich so ein bisschen meine Vergangenheit zugute, weil ich schon immer mit großen Firmen zusammengearbeitet habe und weiß ungefähr, wie man da sich in diesem politischen Konstrukt auch bewegen muss und habe damit gar nicht so große Probleme. Aber ich weiß, viele meiner Creator-Kollegen, für die ist das wirklich nervenraubend und da werden Kooperationen zum Teil auch abgesagt, weil man einfach keine Lust auf sowas hat.
Und wahrscheinlich läuft es nachher auch wieder darauf hinaus, ne? Kannst du da nicht wirklich du selber sein, so, dann ist das ja vielleicht auch schon ein Punkt, das dann nicht zu machen. Gut, muss man sich immer leisten können, auch das abzusagen. Aber generell macht man es ja nicht nur für einen Auftrag, sondern du baust ja oder hast ja eine Marke aufgebaut, ne? Und die steht ja für bestimmte Punkte einfach, ne? Das soll ja auch so bleiben.
Ja, der Unterschied ist einfach, ne, wenn ich das mal vergleiche mit einem TV-Werbespot auf irgendeinem Sender, dann wird dort von der Firma, irgendwie ein Automobilhersteller, schaltet dort einfach seinen Werbespot, den er produziert hat, und der wird ausgestrahlt. Die Power von Influencer-Marketing oder Corporate-Influencern ist ja, dass sie mit ihrem Gesicht, mit ihrer Person für etwas stehen und auch aufgrund dieser Tatsache die Reichweite und das Vertrauen aufgebaut haben an die Community. Wenn ich als Firma nun zu viele Vorschriften mache, dann kann das gar nicht funktionieren. Also ich kann nicht dort, also ein Automobilsteller könnte nicht auf meinem Kanal seinen Werbespot schalten. Das wäre einfach maximale Themaverfehlung. Das heißt, wenn jemand mit mir zusammenarbeiten möchte, dann in der Regel, weil er davon überzeugt ist, dass ich genau die Sprache spreche, den Stil habe, der die Menschen da draußen anspricht. Und dann muss man natürlich auch diese Freiräume geben. Problematisch wird es dann, wenn der Auftraggeber noch andere Abteilungen, die mit Social Media überhaupt nichts am Hut haben, abholen muss, um den Content freizugeben. Denn dann wird das schnell hochgeschaukelt und Leute sprechen mit, die keine Ahnung davon haben, die noch nie ein Video von mir gesehen haben und die Social Media überhaupt in Frage stellen. Und dann wird das Video im Zweifel kaputt.
Ja, kenne ich aus anderer Perspektive ganz genauso. Ja, du hast ganz aus meiner Sicht auch total relevante Begriffe auch nochmal genannt, ne? Was wir ja auch schon in der Zusammenarbeit in dem Case mit Böllhoff gehört haben. Oder denk an die letzte Folge, ne, mit der Volksbank Mittelhessen. Weiß nicht, ob du die zufällig gehört hast, Tobias, ne? Da ging es auch um TikTok und wie viel Vertrauen da gegeben wurde, wie viel Freiraum, Freiheiten da die Mitarbeitenden haben. Du gibst die ja auch so extrem. Ich feiere dich da ja auch für ab, wie du es bei Böllhoff machst. So, klar, und es braucht ein paar Leitplanken. Aber wenn du innerhalb dessen dann deinen Freiraum hast, dann kann ganz viel Gutes entstehen. Und das ist ehrlich gesagt auch hier jetzt wieder schön zu hören, na, dass du das gerade auch nochmal so widerspiegelst.
Jeder Corporate-Influencer, aber auch jeder externe Influencer benötigt auf Unternehmensseite jemanden wie den Frank zum Beispiel, der den Rücken frei hält und der auch bereit ist, ins Risiko zu gehen. Ne? Also dadurch, dass es so eine neue Disziplin ist, hat man ein enorm großes Risiko, wenn man da viel drauf setzt, aber auch eine große Upside, wenn es gelingt. Und nicht jeder kann damit umgehen. Und ich merke auch gerade im HR-Bereich, da geht es häufig darum, Risiko zu vermeiden. Und das ist bei so einer neuen Disziplin wie Social Media halt die falsche Strategie. Da braucht man jemanden, der dahinter steht und auch bereit ist, im Zweifel auf die Schnauze zu fallen, aber auch entsprechend davon zu profitieren, wenn es halt funktioniert.
Genau, so haben wir es bei Böllhoff, glaube ich, gut hinbekommen mit Instagram. Der Kanal wird ja von unseren Azubis betrieben. Mit Michaels Unterstützung und Coaching auch noch. Wir haben am Anfang halt auch gemerkt, ist ein bisschen schwierig. Ich hatte von Instagram keine Ahnung, die Azubis ja, aber nicht im Unternehmenskontext zu posten. Ich kannte mich mit Unternehmenskommunikation aus und so ist Michael zu uns gekommen und so haben wir uns auch überhaupt erst kennengelernt. Und dann haben wir losgelegt und am Anfang war auch nicht alles perfekt und sicherlich sind wir auch ein bisschen beäugt worden. dass die Bilder noch nicht so okay waren und die Texte irgendwie nicht so, aber dann sind wir systematischer daran gegangen, haben uns immer weiterentwickelt und inzwischen wird so jedes Jahr der Staffelstab auch übergeben an neue Azubis. Die werden auch selbst angelernt von denen, die es bisher schon gut gemacht haben. Und ich würde sagen, der Mut hat sich komplett ausgezahlt, weil wir dort auch schon mehr Freiheiten haben. Wir sind zwar nicht in externer Berichterstattung, aber die Azubis dürfen aus ihrer Sicht und ihrer Brille berichten. Und das ist einfach ein bisschen frischer, ein bisschen lockerer, authentischer, als wir eben über die klassischen Unternehmenskanäle ausspielen müssen, wo wir eben ein bisschen sachlicher auch häufiger unterwegs sein müssen bei bestimmten Themen. Also da haben wir gute Erfahrungen auch gesammelt. Und ja, gehen wir vielleicht mal so ein bisschen ins konkretere Beispiel jetzt auch hinein. Also wir hatten ja in unserem Buch das Best Practice vom Bundesarbeitgeberverband Chemie dargestellt, wo du als Corporate Influencer auch mit dazugekommen bist. Es ging um eine Ausbildungskampagne dort, Elementare Vielfalt. Und die ist auch schon mehrfach ausgezeichnet worden. Und der Bundesarbeitgeberverband Chemie hat dich ja dann genutzt, um eben noch mehr Reichweite zu bekommen, um viele Themen eben auch zu platzieren. Und somit hast du den Verband hier einige Jahre eben auch sehr positiv und erfolgreich begleiten können. Und vielleicht erzählst du mal, wie es losging damals und was dich dann so überzeugt hat, dabei mitzumachen.
Ja, tatsächlich arbeite ich oder war der Arbeitgeberverband der Chemie mein erster Kunde und sind bis heute strategischer Partner. Also wir haben eigentlich seit Tag 1 bis heute eine strategische Partnerschaft. Und ich erinnere mich noch, da hatte ich gerade so um die 50.000 Abonnenten auf TikTok. Das war so nach einem halben Jahr, als ich dort gestartet bin. Und dann kam der Christopher Knieling, der Ausbildungsleiter vom BAVC, per LinkedIn auf mich zu und meinte, wir müssen unbedingt mal sprechen und lass uns da gemeinsame Sache machen. Der hatte damals auch schon früh das Potenzial von Mai erkannt. Kennt ihr vielleicht auch, ganz große YouTuberin, die mittlerweile beim ZDF auch ist. Hatte sehr früh mit ihr schon zusammengearbeitet und bei mir war er auch wieder ganz früh dran, also hat irgendwie ein Auge dafür. Und dann haben wir begonnen, ja, so die ersten Videos zu produzieren, unterschiedliche Berufe vorzustellen, die Sinnhaftigkeit auch der Chemiebranche auszuarbeiten und konnten den Deutschen Preis der Online-Kommunikation dann 2021 gewinnen. Das war eine super Sache, da haben wir die ganz Großen wirklich aus dem Rennen geschmissen und viele Vorträge auch in der Chemiebranche gehalten. Hat mir viel Zugang geschaffen, viel Verständnis gegeben, was die Unternehmen umtreibt, wo die Herausforderungen liegen. Und seitdem haben wir da echt tolle gemeinsame Projekte gemacht. Und Christopher ist eben einer, der mir viel Freiraum gibt, aber der auch selbst gerne kreativ mitarbeitet. Das heißt, wir arbeiten zusammen auf den Skripten, weil es uns Spaß macht. Und ist ein absoluter First Mover. Das hat er damals bewiesen. Ich meine, 2020 mit einem TikTok-Creator zusammenzuarbeiten, war schon sehr mutig. Ja, 2020 war TikTok noch sehr verpönt und sollte irgendwie abgeschalten werden. Also da ist ja viel Risiko eingegangen, aber das hat sich eben ausgezahlt.
Ja, das hätte man ja, also jetzt von außen, wenn du auch den Verbandsnamen hörst, ich hätte beim Bundesarbeitgeberverband für Chemie das erstmal nicht erwartet. Ne? Und umso begeisterter waren wir, als wir das dann mitbekommen haben. Und das war ja auch mit ein Grund, warum wir ihn dann super gerne mit seinem Case in unserem Buch auch haben wollten. Du sagst gerade schon, dass ihr zusammen an den Skripten und so gearbeitet habt. Wie muss man sich sowas vorstellen? Ich meine, auf der einen Seite sagst du ja auch, der gibt dir viel Freiraum. Wahrscheinlich will er gleichzeitig trotzdem ein bisschen wissen, was du so vorhast. Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft da so eine Zusammenarbeit ab?
Also ich bekomme initial immer ein Briefing, basierend auf meinen Fragen. Ich stelle ein paar, das sind so 8, 9 Fragen, dann bekomme ich Antworten und das ist die Basis, um ein Skript aufzusetzen. Und das Skript, also die Storyline, wie ich ein Thema bearbeite, ist 90% dafür verantwortlich, wie gut das Content-Piece am Ende funktionieren wird. Also es kommt wirklich darauf an, am Ende fast schon auf die ersten paar Sekunden. Das klingt so banal, aber es ist tatsächlich so, weil der erste Satz, die ersten 3 Sekunden entscheiden eigentlich darüber, ob ich die Aufmerksamkeit des Zuschauers für das Video bekomme und ob er drin bleibt. Das ist die halbe Miete. Und deshalb verwende ich beispielsweise auch wirklich 80% meiner Zeit im Scripting-Prozess nur für den ersten Satz, weil er einfach so eine unglaublich hohe Wichtigkeit. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ja, bekanntes Format, das viele Firmen, viele Arbeitgeber-Accounts machen, ist ein Tag im Leben eines so und so. Ja, die Videos fangen in der Regel an mit, hey, ich bin die so und so, ich arbeite als Position bei Firma XY und ich nehme euch heute mal mit. Ich empfehle an der Stelle einfach nur mal an den Tatort zu denken am Sonntag. Womit beginnt denn der immer? Mit einem Mord. Jeder gute Thriller beginnt mit einem Mord und rollt die Handlung dann von hinten auf. Ja, wenn man das im Hinterkopf hat und auf dieses Format überträgt, kann der erste Satz lauten: Ich habe als Azubi heute vor der gesamten Geschäftsführung einen Vortrag gehalten. Wie es dazu kam, erzähle ich euch jetzt. In der Früh bin ich aufgestanden, habe X gemacht, dann Y. Also es ist so einfach, wenn ich die Taktiken und Prinzipien kenne, die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen. Aber das ist absolut entscheidend. Der erste Satz, die ersten paar Sekunden sind ganz wichtig. Und Christopher und ich sind dann in diesem Scripting-Prozess auch immer sehr fixiert darauf, einen ordentlichen Einstieg zu finden.
Okay, vielleicht jetzt nochmal für so die Hörerinnen und Hörer. Bundesarbeitgeberverband. Du erstellst oder ihr erstellt zusammen Content. Das Ganze wurde ja auf den Kanälen und Online-Präsenzen vom Bundesarbeitgeberverband für Chemie ja auch ausgespielt, ne?
Auf meinen Kanälen, aber auch auf deren Kanälen und mit Werbebudget auch noch versehen.
Wenn du darfst, kannst du uns einen Einblick geben, wie ihr oder wie er Erfolg gemessen hat? Also was sind so KPIs?
Also primär bei solchen Kampagnen geht es vor allem um Brand Awareness. Und Brand Awareness wird in der Regel an der Reichweite und auch an der Qualität, also Zustimmung oder Nichtzustimmung in den Kommentaren gemessen. Es gibt noch andere KPIs wie gespeicherte Inhalte, die nicht zu unterschätzen sind. Das ist eine der wichtigsten, wie ich finde, insbesondere im beruflichen Kontext, weil ihr müsst euch natürlich vorstellen, kaum jemand hat eine Bewerbung auf seinem Smartphone. Das heißt, er sieht im Zweifel dieses Video, wird sich aber nicht unmittelbar bewerben. Das heißt, es ist nicht das gleiche Nutzerverhalten, wie wenn ich einen Schuh von Adidas sehe, den ich gewohnt bin, übers Handy zu bestellen. Und eine Bewerbung passiert in der Regel am Desktop. Das heißt, Leute speichern sich den Beitrag ab und nehmen ihn sich als Wiedervorlage. Also das ist immer eine interessante KPI. Neben der Reichweite. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Also es sind so die primär vorherrschenden. Da kann man schon nochmal ins Detail gehen und dann das Video natürlich auf der Watchtime, also der durchschnittlichen Verweildauer ansehen und so weiter. Aber wenn die Reichweite hoch ist, dann war es auch ein erfolgreiches und gutes Content-Piece. Davon lässt sich unglaublich viel ablesen.
Jetzt arbeitest du ja schon seit Jahren mit dem Bundesarbeitgeberverband Chemie zusammen und hast sicherlich schon unglaublich viel Content auch produziert. Kannst du uns da mal so ein bisschen abholen zu den größten Meilensteinen? Womit habt ihr angefangen? Wie hat sich das jetzt so weiterentwickelt? Was sind so die aktuellen Themen, die ihr gerade bearbeitet?
Also wir haben am Anfang, weil das ja auch erstmal ein Testballon 2020 war, erstmal auf, ich glaube, nur zwei Videos geeinigt und da war es natürlich herausfordernd, weil wir maximal viele Informationen in diese zwei Videos reinpacken mussten. Dadurch wurde der Content nicht ganz so gut, weil halt einfach komplexer und verwirrender als die wir dann in den Jahren danach gemacht haben, wo wir wirklich einzelne Berufsgruppen mal vorgestellt haben, wo wir auf ganz bestimmte Themen wie Nachhaltigkeit oder auch Digitalisierung in der Chemiebranche eingegangen sind. Und das immer auf eine Art und Weise, also wenn ich jetzt mal das Beispiel Beruf vorstellen nehme, auf eine Art und Weise, die wahrscheinlich nur ich so kann, weil ich einfach so in diesem Storytelling drin bin und eben weiß, was die jungen Leute beschäftigt, aufgrund der tausenden Rückmeldungen. Also Beispiel Verfahrenstechnologe, Ausbildungsberuf, ja, jemand, der irgendwie vor einem Hochofen steht und da irgendwas einschmilzt bei 2000 Grad. Da kann ich sagen, ich stelle euch heute den Verfahrenstechnologen vor. der macht das und das und das. Wir sind da mit einem Format aufgekommen, die ... Ausbildung in Deutschland. Also, oder der so und so Ausbildungsberuf in Deutschland heißt, den Verfahrenstechnologen haben wir vorgestellt mit, das ist der heißeste Ausbildungsberuf in Deutschland. Ne? Also das triggert, das ist positiv konnotiert und macht neugierig. Und so haben wir dann verschiedene Formate, quasi Berufsgruppen in diesem Format dargestellt und das kam sehr, sehr gut an. Oder den Chemikanten haben wir tatsächlich mal mit so einer Benefits-Storyline gestartet, so von wegen, ist das die bestbezahlte Ausbildung Deutschlands, weil die Chemiearbeitgeber ja schon auch wirklich von den Tarifen her gut zahlen. Ne? Und so kriegen wir dann die Leute in diese Videos rein. Das hat gut funktioniert.
Okay, wunderbar. Auch danke, dass du nochmal die Beispiele nennst. Vielleicht relativ platt die Frage, aber wenn wir schon mal mit so jemandem wie dir sprechen, was nimmst du gerade als Trends in dem HR-Bereich, gerne natürlich in deinem Kontext, wahr? Was passiert gerade aus deiner Sicht?
Ja, also das Thema, worüber wir heute sprechen, also Corporate Influencer, da sehe ich immer mehr Bewegung. Firmen starten eigene Programme, ne, mit externen Dienstleistern, um ihre eigenen Mitarbeiter zu befähigen, wirklich auch Sprachrohr zu werden, weil das ist meiner Ansicht nach einer der wichtigsten Wandel, die stattfinden müssen, dass man sich nicht mehr hinter diesem anonymen Arbeitgeber-Image versteckt, sondern Gesicht zeigt. Denn die Mitarbeiter sind das Einzigartigste im Unternehmen, was es gibt. Jeder Benefit, jeder Obstkorb, die Höhe des Gehalts, die Team-Events, das ist alles austauschbar in der Kommunikation. Aber Gesichter, echte Menschen, echte Mitarbeiter, das nicht. Und das eben über Corporate-Influencer-Maßnahmen zu fördern, ist der richtige Weg. Das wird noch Jahre dauern, bis das dann wirklich, sag ich mal, bei den, ja, wir sind so bei den Early-Adoptern, aber bis man da irgendwie mal im Mainstream ist, das dauert noch. Aber da muss es hingehen.
Ja, ich bin da voll bei dir. Wir haben gerade auch mit Michael zusammen das Programm bei uns aufgesetzt und sind so mit 20 Corporate Influencern intern eben unterwegs und gestartet, sind jetzt gerade im ersten Monat auch aktiv, haben erstmal auch die Leute aktiviert, die schon Bock hatten, die schon mal ein bisschen was gepostet haben und lernen jetzt gemeinsam voneinander, posten ein bisschen mehr, liken, reliken, teilen und da sammeln wir auch jetzt erste gute Erfahrungen schon und ich bin da komplett bei dir. Das sind Menschen, die aus ihrem Herzen, aus ihrem Job sprechen, die das schreiben dürfen, was sie schreiben wollen. Da machen wir auch überhaupt keine Vorschriften. Und jeder schreibt das, worüber er gerne möchte. Und besser kann man Unternehmen und authentischer ja überhaupt nicht darstellen. Also da sind wir auch gerade unterwegs. Und dazu können wir uns sicherlich auch in einer der folgenden Beiträge hier, Podcasts, irgendwann auch nochmal zu austauschen. Genau. Ja, was sind deine langfristigen Ziele, Tobias? Wie machst du weiter im Karriere-Guru alias und als HR-Influencer? Hast du schon die nächste Stufe im Sinn oder bist du einfach ganz happy, wie gut es jetzt läuft?
Zwei Punkte vielleicht dazu. Einmal, die ist auch die größte Herausforderung in meinem Business, so nenne ich es jetzt mal, dass ich das hundertprozentige Risiko dieser Firma bin, weil alles an meinem Gesicht hängt. Das ist Fluch und Segen zugleich. Ja, mein Gesicht, meine Art, mein alter Ego, das bringt den Erfolg, aber das hat auch die extreme Downside. Das heißt, ich kann mich nicht zurückziehen oder wenn mir was passiert. Also, ne, ich habe auch mittlerweile ein kleines Team dahinter und trage Verantwortung dafür. Das ist eine große Herausforderung. Das heißt, ich versuche gerade, eine meiner Redakteurinnen mit vor die Kamera zu bekommen, also da langsam hinzuentwickeln, um erstens auch ein weibliches Gesicht mit vor die Kamera zu bringen, um weitere Zielgruppen zu erschließen und ja, das Risiko von mir ein bisschen abzuwälzen. Und ja, das Zweite ist, dass wir nicht nur das Thema Employer Branding mit unserem Angebot bedienen wollen, sondern wirklich auch am Ende Bewerbungen generieren möchten. Und das heißt, wir schauen uns gerade immer mehr diesen Social Recruiting Bereich an. Können wir da irgendwas zu beisteuern, wo wir uns auch echt am Ende an den Bewerbungseingängen messen lassen können? Und da haben wir jetzt schon ein paar Testprojekte am Laufen und werden dann in ein paar Monaten sehen, ob wir da wirklich eine Lösung breit ausrollen. Aber das sind so zwei Dinge, worauf ich mich freue, wo wir jeden Tag dran arbeiten.
Ja, sehr gut. An der Anzahl der Bewerbungen messen lassen. Das würde ich sagen, jedes Unternehmen. Ja, aber so, das ist halt Überzeugung. Ne? Und das klingt natürlich sehr, sehr gut. Meine letzte Frage für heute wäre zumindest noch so ein Tipp oder ein Ratschlag von dir. Du gibst so viele Tipps und Ratschläge, aber welches war denn der wichtigste Rat, den dir mal jemand gegeben hat?
Ja, tatsächlich war das erst kürzlich. Mein Vater hatte mich angerufen und fragt natürlich auch immer nach, und wie läuft so, ja, im Geschäft? Und meinte ich, ja, super, ja, passt alles, läuft gut, aber ist schon auch echt anstrengend. Ja? Also ich meine, und wenn ich das schon sage, dann weiß er, dann muss es wirklich anstrengend sein. Und der weiß auch, dass ich jemand bin, der ganz gerne sprunghaft ist. Ja, ich habe ja mittlerweile jetzt schon 3 Firmen gegründet und er hat wahrscheinlich ein bisschen Angst, dass ich schon bald wieder das nächste mache, wo ich doch gerade an etwas bin, was richtig gut funktioniert. Und er meinte zu mir, Tobias, man muss manchmal einfach auch echt durchziehen, auch wenn es mal gerade einfach nicht so geil ist. Also bevor du jetzt irgendwie nur bei dem ersten Rückschlag so ungefähr wieder den Richtungswechsel einschlägst, zieh es einfach durch. Ja, und das ist irgendwie hängen geblieben. Wahrscheinlich auch, weil es mein Vater war, der mir das gesagt hat. Ne? Hätte mir das hier eine andere Person gesagt, dann wäre das links rein und rechts raus. Aber das ist auf jeden Fall hängen geblieben und deswegen werde ich das tun.
Ja, sehr gut. Das ist auf jeden Fall ein toller Tipp und Ratschlag, nicht zu früh aufzugeben, auch wenn unsere Zeit immer kurzlebiger wird und man auf neue Trends und Themen und Jobs vielleicht auch aufspringen kann. Aber ich glaube, unser aller Job ist es zumindest dann auch im Employer Branding dafür zu sorgen, dass Mitarbeiter sich wohlfühlen, dass sie ihre Arbeit gut machen können, dass sie auch unterstützt werden bei Rückschlägen, bei schwierigen Situationen. Und ich glaube, wenn man so eine Situation bewältigt hat, fühlt man sich auch stärker, reifer, hat sich persönlich auch entsprechend weiterentwickelt. Also ein guter Ratschlag zum Schluss. Damit wollen wir den Podcast auch heute gegen das Ende steuern und freuen uns natürlich sehr, dass du unser Gast warst und uns so viele Informationen aus erster Hand geben konntest zu deinem Beruf, deiner Profession, deiner Entwicklung dorthin und deinen Erfolgen als Social Media Creator und Karriere-Guru. Also ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
Ich bedanke mich auch. Schön war's und auf ganz bald.
Auf ganz bald. Tschüss, Tobias.
Genau. Tschüss. Letzter Satz von mir vielleicht noch. Ich finde es total cool. Ich habe dich schon so oft auf dem Bildschirm gesehen und du bist wirklich genau so.
Maximal authentisch.
Genau so. Das ist total schön, dass sich das so deckt. Ne? Also großartig.
Sehr schön.
Super. Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Ciao, ciao.
Das war der Digitales Employer Branding und Recruiting Podcast. Eine Produktion der Social Media und Podcast Agentur Kundenfokussiert.